Justus hat es gut. Er ist ein Herr, ein anerkanntes und respektiertes Mitglied der vierbeinigen Gesellschaft in der Straße und im ganzen Gebiet, mindestens von der schneeweißen Villa Fiorentino am Corso bis zum Autohaus Celentano am westlichen Ende von Sorrent. Doch er war weg. Oder tot und weg. Ich wage nicht, Tonino, seinen Herrn, noch einmal danach zu fragen. Dieser Akt musste von mir ohne eine, wenn nicht tröstende, so zumindest befriedigende Antwort abgeschlossen werden. Als ich gar nicht mehr nach ihm suchte. Nicht mehr verstohlen meine Blicke in jedes Loch, auf jede Ladefläche der vorbeiknatternden dreirädigen Piaggio-Apen werfe. Nicht mehr bedrückt, sondern etwas gefestigter an seiner ehemaligen Lebens- und Wirkungsstätte vorbeigehe, die fast direkt an der Haltestelle für meinen Bus liegt, als ich gerade hier nicht mehr im Bogen vorbeischleiche, als ich mittlerweile schon so eine Art Trauerarbeit erfolgreich abgeschlossen hatte, ist er wieder da. Einfach so, wirklich, echt, alles an ihm stimmt. Liegt wie sonst immer seinem Laden gegenüber vor dem Hotel Tirrenia auf dem Bürgersteig und beobachtet, der Schnauze flach auf dem Pflaster, den Strom der gegenläufig drängelnden Menschen wirkt absolut entspannt.
Nur noch ein paar Tage. Ob weiße oder grüne Weihnachten spielt am Ort des Geschehens keine Rolle. Meist fällt dort ohnehin kein Schnee. Sorrenter Sonnenspitzen sind unser Thema in diesem Buchtipp und auch Buchtalk. Deutsches Reiseradios Podcast 265 taucht ein in die Normalität Italiens. Aber was ist schon normal? Vielleicht kann uns Autor Uwe Christ dabei behilflich sein. Liebe Uwe, gibt es eine italienische Normalität?
Absolut gibt es die. Die heißt nämlich, nichts ist normal. Und daran hält sich jeder und alles.
Absolut richtig. Also irgendwo halt einfach auch der Alltag. Weil das ist das, was dazu geführt hat, dass du dich irgendwann hingesetzt hast und hast diese Geschichten aufgeschrieben.
Ja, sicherlich. Es hat mich fasziniert eigentlich. Dieses, was wir normalerweise als Unordnung sehen, hat eine gewisse Grundordnung, die kann man aber nicht erkennen. Die können auch die Italiener nicht erkennen. Sie zaubern sie. Sie sind voller Leidenschaft. Und das hat mich fasziniert und hat mir imponiert, dass dann trotzdem alles klappt. Ich bin viele Jahre in Sorrent gewesen, bestimmt jetzt die letzten 20 Jahre, und habe selten eine Stadt erlebt wie Sorrent, die so funktioniert und alles beinhaltet. Italien auf der einen Seite und eine Eigenschaft, die nur die Sorrentiner haben. Und damit zeigen sie das große Abbild von Gesamtitalien. Italien ist ja seit 1861, seit der Vereinigung überhaupt zum Königreich, aus zig verschiedenen kleinen Duodez-Fürstentümern, aus Stadtstaaten, aus Burgen und aus Ecken irgendwie zusammengeflickt worden. Ein Flickenteppich von Königreich. Und da soll irgendwas hinhauen. Weder die Sprache haut hin, noch die gemeinsamen Werte hauen hin. Die müssen neu geschöpft werden. Aber alles zeigt sich in einer charmanten Weise. Das macht mir so viel Freude, das zu erleben. Die Menschen, die Tiere, die dann auch vermenschlicht werden. Und es ist eine Reise, wirklich eine Reise, abseits von jedem Gepränge. Man muss sich mal vorstellen, Sorrent hat eine Einwohnerstärke von 17.000. Das macht so viel aus wie Enger in Westfalen. Die haben wenigstens ihre Wiedekindkirche. Sorrent hat gar nichts im Grunde. Sie haben nicht mal einen Brunnen gescheiten, gar nichts haben sie. Und das soll dann auf einmal etwas Tolles sein. Ja, und das zeigt das Buch, was da so toll ist dran.
Wie ist es zu der Liebe zu Sorrent überhaupt gekommen, ohne zu tief in die Biografie eindringen zu wollen, zu sagen, wie kommt der Christ auf die Idee zu sagen, ich fahre in regelmäßigen Abständen jedes Jahr, wenn es irgend möglich ist, nach Sorrent und schreibe dann letztendlich auch noch ein Buch über all das, was mir diese Region so nahe gebracht hat?
Es hat angefangen mit meinem Studium. Ich habe das große Glück gehabt, noch vor Erasmus ein Stipendium zu bekommen für Italien, und zwar für Neapel. Ich bin ja gelernter Archäologe und Kunsthistoriker und habe dann in Pompeji arbeiten dürfen. Das war eine große Ehre. Das hat fast 6 Jahre gedauert. Und da begann das schon. Neapel ist natürlich nicht Sorrent, aber Neapel ist Italien. Und das hat mich damals schon fasziniert, dieses ganz andere. Ich kam aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, aus einem wunderbaren, aber sehr ruhigen Elternhaus, in die Freiheit hinausgespuckt worden sozusagen. Und das war fantastisch.
Nun haben wir Sorrentiner Sonnenspitzen schon mal so erwähnt und auch Sorrent erwähnt. Der Haupttitel des Buchs ist allerdings Margherita und die Liebe zum Damenbart. Wer ist Margherita? Eine 104-Jährige mit Damenbart?
Nein, die 100-Jährige, die hat einen Damenbart in der Tat in unserer Geschichte. Margherita heißt sie nicht, sie heißt Leonore. Und Margherita ist was ganz Tolles, Rundes. Herrlich anzusehen und es schmeckt auch noch eine Pizza. Und es geht darum in der Geschichte, einmal um die Geschichte der Pizza als solche, das kann man überall aber lesen. Aber wir decken was auf. Wir sind investigativ. Wer hat denn die beste Pizza erfunden? Wer hat denn überhaupt die Pizza erfunden, die in den italienischen Farben laufen? Die Pizza Margherita nämlich. Da gibt es so einige Geschichten. Eine Kneipe in Neapel behauptet, sie seien die Schöpfer. Ganz falsch. Es ist die Königin selber, die es so geschaffen hat, die Margherita, die es so wollte. Die immer wieder mal hungrig nach Neapel kam, nach 1871, also in den 80er Jahren, 1880, 85, 89. Und da hat sie dann selber bestellt. Und die andere Legende ist die von dem Damenbart. Das ist die 100-Jährige, die wahnsinnig über die Straßen immer gelaufen ist. Gerade wo ich auch den Hund mal gesucht habe, der da auch sein Revier hatte, hatte auch die 100-Jährige ihr Revier und sie ging über die Straße, als wenn sie blind vertrauen würde oder blind wäre und nicht sähe. Sie hat einen wunderbaren Damenbart gehabt und sie war stolz darauf. Und das muss man sagen, dafür haben die Mittelmeervölker insgesamt, also auch die Portugiesen, die Spanier, auch zum Teil die Griechen, einen hohen Respekt. Das ist eben auch in der Geschichte bedingt, in der Vor- und Frühgeschichte kommen die schon vor und in der historischen Geschichte sowieso, Göttinnen auch mit Damenbart. Und diese Frau nennt man Revelata. Es gibt sogar eine eigene, die Ottolina, ein eigenes Buch darüber und es gibt eine Oper darüber. Diese Damen werden in der Geschichte absolut verehrt und respektiert und keiner macht sich über sie lustig. Und keiner würde sie überfahren wollen. Ist auch nicht geschehen in unserem Beisein. Gott sei Dank, sie lebt wohl noch.
Kommen wir mal ein bisschen aufs Buch. Das sind viele unterschiedliche Geschichten. Die sind auf der einen Seite so, dass sie ein bisschen aus dem Rahmen fallen oder zumindest vielleicht für den Standard Nicht-Italiener erstmal zum Staunen anregen. Und trotzdem ist es irgendwie die Normalität und das macht wahrscheinlich den Reiz aus. Welche Geschichten sind das?
Typisches und Typen aus Sorrent. Den Charakter dieser Stadt, sofern es den überhaupt gibt, als einheitliches, widerspiegelt, aber auch das Italienische als solche. Der Beppe ist ein Busfahrer zum Beispiel. Es ist Justus, das ist ein Hund. Dann ist aber auch eine Katzengeschichte da drin, die ist ganz fürchterlich. Darf man gar nicht erzählen. Da wird eine Katze im Fernsehen vor dem Publikum gegessen. Vorher zubereitet. Diese Sonnenspitzen sind diese kleinen Marginalien, die die Stadt ausmachen und damit auch diese Region ausmachen, die eben nichts Einheitliches ist. Typisch ist es wirklich. Ganz Italien hat nichts Einheitliches. Nicht mal die Sprache ist einheitlich. Nicht mal die Sprache in Sorrent ist einheitlich. Und mir als Fremden gefiel es sehr, vieles davon kennenzulernen. Aber längst nicht alles. Und das macht's neugierig, das macht das Reisen auch in diese Region. Und wenn es nur an einem einzigen Tag wäre, schon so spannend. Und wer mit offenem Herzen und Verstand kommt, kann ganz viel mitkriegen da.
Wie schafft man es, diese Figuren, diese Geschichten zu sammeln, zu inhalieren und letztendlich dann irgendwann auch, aber das ist ja deine Profession, aufs Papier zu bringen? Muss man eigentlich da schon Insider sein, innerhalb einer Stadt, eines Städtchens, eines Dorfs, akzeptiert sein, um ein bisschen mehr vom Leben abzukriegen? Oder reicht auch das einfache Hingucken mit der Gabe zur Beobachtung? Sprich, wenn ich als Tourist dorthin fahre, könnte ich theoretisch mit solchen Geschichten auch zurückkommen?
Also das Prinzip, sagen wir mal, der teilhabenden Beobachtung ist schon ganz fast Wichtiges und Wesentliches, um hinter manches zu kommen. Ich selber bin kein Intimkenner, obwohl ich so oft da gewesen bin. Aber ich kenne eine ganze Menge mittlerweile. Ich werde niemals behaupten, ich sei so quasi so ein Herzensitaliener. Das wäre ich gerne, aber ich werde es nie sein. Ich werde immer ein Straniere, ich werde immer ein Fremder sein. Ja, aber geliebt und anerkannt schon auf meine Art und Weise. Und was ich dann so gefunden habe, diese Menschen, die fallen einem einfach auf. Vom Hingucken, das, was du eben sagtest, das Hinschauen ist schon sehr wichtig. Das kann man nicht studieren. Das muss man in sich aber haben. Hinschauen, neugierig sein und sammeln. Und wenn man dann das Glück hat, auch schreiben zu können und zu dürfen, dann ist das natürlich nachher ein kleines Büchlein, das vielleicht gefallen hat.
Konkrete Nachfrage, hinsetzen, schauen, das macht man dann vermutlich mit einem Glas Wein, weil Espresso, der geht ja immer so nebenbei weg.
Ja, das kann man aber auch mischen, nicht? Morgens den Espresso oder was anderes. Also den Wein kann man auch schon morgens trinken. Das ist gar nicht so schlecht. Das macht man zum Beispiel gerne, den Ombra in Venedig zu trinken. Das macht man aber nicht in Sorrent. Nein, also den Kaffee beziehe ich dann vor. Und dann abends, wenn man nachliest nochmal, wenn man das nochmal nachkorrigiert, nochmal nachrecherchiert, dann darf es gerne ein Gläschen Wein sein.
O stesso mare come sempre, ma c'è manco solo tu. Ma che voglia tenghi di pensare, pur sta luna ti riflette che stasera. Non ti sorriendo, non mi saggio più scordare. Non ti sorriendo, sta notte è fatta per innamora e che ci faccio casi a ci per tu n'amore che durava a quei mare notta sorrente che si è rotta di tutti innamora.
Ist das denn jetzt nun ein Reisebuch?
Ja, ich glaube, das ist ein Reisebuch. Es ist kein klassisches Reisebuch. Es ist eines mit vollem Herzen geschriebenes Buch, das im Reisefieber entstanden ist und das hält immer noch. Ich bin jetzt relativ alt geworden und kriege nicht genug davon mit. Es ist ein Reisebuch, weil man ja auch konkrete Adressen hat, weil man die Menschen auch wieder treffen kann, wieder findet. Und wenn sie nicht selber die sind, dann sind sie ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Diese Stadt ist ja wie alle Städte im Wandel. Wenn ich da Preise genannt hätte oder habe, wenn ich da Adressen genannt habe, sind die morgen schon vielleicht wieder vorbei. Nichts ist beständig. Das gilt für die Kontostände und für Fahrpläne. Also das kann sich alles ändern. Aber das Wesentliche, damit umzugehen, dann kann man schauen, wie die Italiener oder die Sorrentiner es da machen und gerne mal nachmachen. Also schauen, ohne Rotwein erstmal und dann niederschreiben und versuchen, das zu interpretieren auf die Art und Weise, die einem selbst gegeben ist.
Ja, und dann habe ich dann erstmal ganz erstaunt geguckt nach all dem, was ich vermutet habe, zu sagen, da gibt es die Gabe des genauen Hinschauens und sich die Zeit nehmen und da setzen lassen und es dann aufschreiben, taucht dann plötzlich bei deinen Fußnoten der Begriff KI auf. Und ich dachte erst, nachdem ja dieser Begriff von der künstlichen Intelligenz weit verbreitet ist und im Moment viel diskutiert wird, wie, alles nur ausgedacht, sehr authentisch und was ist denn KI dann bitte?
Ja, KI ist ja ein Indikator, der geht von 0 bis 50. Ich habe allerdings nur 46 erreichen können. Das ist eine Bewertung der Fußnoten in ihrer Schwere. Und zwar habe ich schon im Vorwort geschrieben, diese ganzen Fußnoten sind überhaupt nicht wichtig. Das ist geschrieben von einem Saputello für Saputelli, von einem Klugscheißer für Klugscheißer. Das Ganze ist dann hinten gesehen Partywissen, reines Partywissen. Die Schichten vorne reichen völlig aus. Aber wer noch mehr wissen will, hinten steht dann das, was man auf einer Party braucht. Das ist der Klugscheißer-Index. Also eins oder zwei, wer muss man nicht viel recherchieren, das liegt auf der Hand. Aber das 46 ist was ganz Schweres, was ich zusammengetragen habe. Ja. Es ist natürlich ein kleiner Witz in sich selber. Und, aber wie gesagt, es stimmt alles.
Es stimmt alles und die Details stimmen auch. Also wenn da irgendwo steht, dass 14 Stufen die Treppe zur Kirche hervorgehen, dann sind es 14. Kann man sich drauf verlassen.
Ja, das kann man wirklich machen. Und es ist ja nicht das einzige Buch, was ich über Italien geschrieben habe. Also ich darf gerne erinnern, jetzt kommt gerade auch, ist gerade rausgekommen auch auf der Buchmesse, der zweite Band meiner Trilogie Elisabetta. Auch da in den Büchern stimmen also absolut die Angaben. Wie weit ist der Fußboden im Bahnhof von XY wirklich so und so marmoriert oder nicht? Wie viele Stufen ist zur Questore rauf? Warum? Ich war überall da. Ich habe das alles aufgeschrieben. Warum soll ich es denn nicht nennen? Ich werde nicht alles nennen, was ja manchmal auch Quatsch ist. Ne? Braucht man ja nicht, braucht kein Mensch. Aber wenn es um bestimmte Dinge geht, müssen die Angaben stimmen. Und das habe ich mir angewöhnt, authentisches Schreiben, sauber schreiben, recherchiert und dann wiedergeben und hoffentlich nicht so furztrocken, dass man das nicht hören oder nicht lesen will, dass es dann zu langweilig ist. Das glaube ich aber nicht. Und das gilt auch jetzt für dieses hier. Das sind Fußnoten und aber auch diese 12 Kapitel, die 12 heldischen Geschichten sozusagen, die einfach was Ikonisches abgeben, was ebenso Rent betrifft, als eine Möglichkeit, Italien kennenzulernen. Ein einziges, aber Millionen dafür andere.
Wenn ich noch nie in Italien war und ich lese dann das Buch, kann ich mich dann schon ein bisschen auf zumindest Süditalien und die Mentalität und ja auch das Auftreten und das Wesen der Menschen einstellen und wie sie sich verhalten?
Ja, das kann durchaus so sein. Das ist eigentlich auch so von mir beabsichtigt. Wenn man dann eben die Fußnoten zu Ende liest, dann gehen die weit über das Wesen der Geschichte in Sorrent hinaus und offerieren viel mehr Italienisches. Was geblieben ist vor der Königreichbindung 1860, 61, was immer schon da war, von Norden nach Süden, was mit dem Mezzogiorno zu tun hat, was mit den verschiedenen Sprachen zu tun hat. Also nicht nur Sorrent, man lernt eine ganze Menge dann zu verstehen. Verständnis auch im Sinne von, ach, gut, dass ich das jetzt weiß, ich hätte mich sonst geärgert oder ist der doch nicht so blöd oder so. Dieses Verständnis habe ich ja auch gewonnen und man hat es mir geschenkt, auch indem man mir es gesagt hat, erzählt hat. Es liegt auch in der langen Zeit, die ich dann immer da bin, manchmal monatelang und immer am selben Platz und von dem aus ich dann gehe, um die kleinen italienischen Wunder zu erleben, die eben nicht nur für Sorrent gelten. Aber eine wunderschöne Reiseerfahrung auch sind.
Die Fußnoten sind etwas, was fast ein zweites Buch in irgendeiner Form abgibt, wenn man so drüber liest, weil es gibt zwar die Bezüge zu den Geschichten vorne, die sind auch markiert mit schönen, grafisch aufbereiteten Zitronen, aber es ist letztendlich überhaupt kein Problem, die entsprechenden Fußnoten auch am Stück einfach mal wegzulesen, weil man erfährt auf diese Art und Weise eine ganze Menge. Du sagst überflüssiges Partywissen. Was ist für dich die wichtigste, unwichtige Geschichte unter den Fußnoten? So einfach vom Gefühl her.
Die wichtigste ist eigentlich, dass immer das Verhalten der Italiener nicht in der Öffentlichkeit, das ist zum Beispiel, wie sie ganz simpel baden und wie sie sich benehmen dabei, wie sie sich in der Öffentlichkeit benehmen, verhalten. Dann einige Charaktere, die etwas zeitigen, was wir gar nicht so haben. Da ist der Busfahrer genannt, der im Ferro Augusto, also am 15. August, das ist der größte Feiertag aller Zeiten, den die Kirche schnell noch mit einem Feiertag ummäntelt hat, weil da nur gesoffen wird, normalerweise ein Urlaub gemacht wird, ihn dann groß werden lässt. Und das ist da was Italienisches, was ich dann vermute, italienisch zu sein. Und ich habe mich ja mit vielen italienischen Freundinnen und Freunden dann auch abgestimmt und wir haben darüber geredet und uns ausgetauscht immer wieder. Und dann bin ich halt aus meiner Sicht auf diese Dinge gestoßen und habe sie nochmal nachgeprüft. Vieles muss recherchiert werden. Da ist unheimlich viel Arbeit drin, das muss ich sagen. Es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit drin. Also die einzelnen Dinge, selbst wenn es um den Bernardiner geht, der das Fässchen um den Hals hat, Menschen zu retten, hat auch was mit Italien zu tun. Und das rauszukriegen und zusammenzubinden, auch mit dem Ausflug mal nach Capri zum Beispiel, was dann auch wieder eine Bindung an Sorrent auch ist, was mit der deutschen Kultur zu tun hat, mit den vielen Deutschen, die dahin gepilgert sind, nicht nur zur Grand Tour, aber auch, das waren ja meistens die Engländer bei der Grand Tour und die Deutschen, das waren dann die verschnupften Nietzsches und Richard Wagners und Ibsen, der nun aus dem Norden kam, aus Skandinavien kam, der auch dauernd gehüstelt hat, dem es auch nicht gegangen ist. Und Goethe hat jedes dritte Hotel dort besucht, aber in Wirklichkeit war er nie da, muss man auch sagen. Also der ist dran vorbeigeschlittert, der ist zwar da in der Gegend gewesen, auf seiner ersten Reise, zweiten auch, aber er war nie da in Sorrent. Das rauszukriegen macht Spaß, das macht Freude. Und ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber das Wichtige hat ja eben eine fließende, eine sich verändernde Bedeutung und ist dann morgen schon nicht mehr so wichtig. Dann gehe ich halt dem nach, was ich gerade so empfinde, was schön ist, worüber ich lachen kann und wo ich das, was mich amüsiert, aber was einen auch berührt. Und das heißt nicht immer, dass man lacht und lachend durch die Gegend geht, hahaha, wie schön ist das Leben. Ist manchmal gar nicht so und auch da nicht und das muss man wissen. Da muss man auch die Typen kennen. Und diese Typen habe ich versucht, in diesen 12 Kapiteln darzustellen. Die sprechen für jeweils viel mehr Menschen, als da drin im Kapitel vorkommen. Für die Typen halt.
Diese Typen, sind die auch ein bisschen prototypisch? Oder kann man das gar nicht sagen, der Italiener und die Italienerin an sich?
Wenn ich mir vorstelle, einen Mann aus Bozen, ja, der Italiener ist, und einen aus Apulien, der Italiener ist, die Unterschiede sind schon horrende. Das ist so verschieden. Es gibt so verschiedene Musiken, es gibt so verschiedene Essen, Küchen, Geschichten. Wenn man die Märchen durchgeht, die es da gibt, man darf nicht vergessen, Italien ist auch auf Sizilien der Fall, in Apulien, in der Basilikata, nicht nur am Gardasee, in Mailand, Rom oder Neapel. Das ist fantastisch anders. Und dieses ist ein kleiner Mini-Ausschnitt aus dem Spektrum, ne? Ganz wenig Farbtupfer. Kleine Sonnenspitzen habe ich das genannt.
Sorriente gentile, sospira d'amore, delizie sto cuore, tu sei un bouquet, che dovresti giurare. Quei vasi stu mare e cose più care farisse scordare e cose più care farisse scordare. Sorriente, sorriente, so fatta bancare. Sto cielo, sti giardini, che staria, sti marine. Sorriente, sorriente, so fatta per cantare. Sto cielo, sti giardini, che staria, sti marine.
Ist Italien auch gefährlich? Ich sage jetzt mal immer Mafiosi. Brr.
Ja, sicher ist Italien gefährlich. Und Italien ist auch nicht immer sauber. Italien ist auch nicht immer lustig und schön. Dreckberge, Müllberge, noch und noch. Das muss man einfach sehen. Das ist einfach so. Und zu glauben, der Italiener tanzt durch die Gegend, ist genauso falsch, wie zu sagen, jeder Italiener hat ein Messer in der Tasche. Es ist genauso gefährlich, wie es in New York auch der Fall ist. Oder in Berlin oder in anderen Städten. Auch wie man damit umgeht, das ist Stichwort war jetzt die Mafia, die ja in drei großen Gruppen auftritt in Italien. Einmal ist die Cosa Nostra von Sizilien, dann haben wir Corona Unita in Apulien, dann haben wir die 'Ndrangheta, die größte mittlerweile aus Kalabrien, die aber heute schon bis zum Gardasee geht und weiße Kragen trägt. Dann haben wir die Camorra noch von in Kampanien, also im Zentrum in Neapel, über das ja das berühmte Buch von Saviano geschrieben worden ist, Camorra.
Es erstaunt mich immer wieder, dass so etwas in relativer Öffentlichkeit alles stattfinden kann. Haben die Leute wirklich so eine wahnsinnige Angst? Es gibt ja nur ganz wenige Menschen und auch nur ein paar kleine Initiativen in Süditalien, auf Sizilien, die jetzt beginnen, wirklich gegen diese Erpressungsgelder und all diese Dinge, die dort gefordert werden, halt wirklich einfach Stellung zu beziehen und sich auch weigern zu bezahlen.
Ja, das ist eine gute, eine sehr wichtige Bewegung, die es gibt nach dem Tod von Falcone zum Beispiel. Wobei ich eben noch mal einschränken muss, Gefahr für Reisende gibt es nicht in der Regel. Die merken das auch gar nicht. Auch ich habe es nicht gemerkt, bis ich durch das lange Dasein, ich habe ja 3 Jahre in Kalabrien auch noch gelebt am Stück, da war ich dann noch Korrespondent und habe da vieles zusammengetragen und natürlich die kennengelernt, von denen wir jetzt reden. Der Tourist sieht die nicht, aber sie sind da und sie machen ihre Gelder, man darf nicht vergessen, sie werden geschätzt zwischen 40 und 90 Milliarden Einnahme, allein durch die kalabrische Mafia Drangheta. Sie sind aber werden bekämpft jetzt gerade von Sizilien aus sehr erfolgreich durch diese Aktion No oder Mafia No. Ich selber bin Mitglied in Berlin in der deutschen Ablegergruppe Mafia Nein Danke. Und da wird dafür gesorgt, dass viel mehr Geschäfte Nein sagen zu den Erpressungsversuchen, zu dem Soldo, zu dem oder Pizzo. Pizzo ist dann die erpresste Summe, das Schutzgeld. Dass immer mehr Nein sagen, dass die Regierungen jeweils auch reagieren, dass immer mehr den Paten und auch ihren Unterabteilungen bis hin zum Pizzaiola, bis zum kleinen Soldaten, das weggenommen wird, was wehtut. Das ist nicht nur das Geld, das ist vor allen Dingen auch das Ansehen, die Autos, die Paläste, die Grundstücke und die großen Felder. Und da setzt man gleich andere hin. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Das Engelsgesicht, das ein Spiegelautor geschrieben hat, wo auch so eine Geschichte drin vorkommt. Aus diesen Zeiten kommt immer mehr Wind gegen das, was die Mafiosi wollen. Man darf ja nicht vergessen, die wollen Geld, die wollen nur Geld. Ein kleiner Stand auf einem Markt in Palermo bringt ja schon mal ordentlich einen Tausender. 5.000, 15.000 kosten Leute, die einen Mercato, einen größeren haben, jeden Monat, ja. Und da wird nicht gemeckert. Und ich bin froh, dass da eben was gegen getan wird und wirksam schon was gegen getan wird.
Das heißt, Italien ist auch nicht nur das, was man sich vorstellt. Also nicht nur Vino, Oso Le Mio und Pasta und alles, was das Leben ansonsten noch schön macht, sondern da geht's halt auch beinhart zur Sache.
Aber absolut beinhart, das kann man wirklich sagen. Und das hat mit Mord zu tun, das hat mit Erpressung zu tun, das hat mit getürkten Unfällen zu tun, alledem.
Und trotz alledem bleibt Italien ein Traumziel und ja, la dolce vita, wie das immer so schön heißt, das süße Leben, das wird den Italienern immer übergestülpt, in jeder Lebenslage.
Ja, sprezzatura heißt der Ausdruck eigentlich, dass man einfach nicht übersetzen kann. Es gibt keine Übersetzung dafür. Das ist sowas wie nonchalance, wie die Art der Italiener. Welcher denn eigentlich? Der Italiener, des Italieners, damit umzugehen weiß, mit welcher Lässigkeit das manchmal ist, mit welcher Ehrlichkeit und mit welcher Schlitzohrigkeit auch gleichzeitig. Dieses ist das, was aber auch fasziniert, was ihn in vielen sehr prekären Situationen überleben lässt. Das ist nicht nur im Verkehr so, wo das auch durchaus eine Art ist, wie man zum Beispiel fährt. Das ist im gesamten nachbarschaftlichen Leben, im Berufsleben so. Sprezzatura ist ganz wichtig, diese Haltung. Die haben wir nicht. Die fasziniert mich. Die hätte ich gerne. Hätte ich wahnsinnig gerne gelebt hier in Deutschland. Aber ich bin ja kein Italiener. Ich spreche halt ein bisschen und traue mich nicht mal in die großen Gespräche rein. Ich kenne von den großen Liedern auch immer nur die ersten und maximal zweiten Strophen. Aber Sprezzatura, ich hätte gerne diese Art und Weise. Die liebe ich und ich liebe diese Italiener und ich liebe das Italienische. Ich liebe den Geruch, ich liebe den Gesang, das Orchestrion der Grillen abends. Ich liebe den Regen und den Hagel, auch wenn er die Vordächer zerschlagen hat. Ich liebe die Liebe dort. Ich kann mich dort freuen. Kann ich auch hier, aber anders.
Und das alles steckt in diesem Buch drin. Ich sag nochmal den Titel. Margherita und die Liebe zum Damenbad, Sorrentiner Sonnenspitzen von Uwe Christ, kostet wie viel? Ist ein kleines Büchlein, kann man also auch noch als Zugabe dazu packen für ein anderes Weihnachtsgeschenk.
Oh, es ist richtig. Ja, es kostet 20 Euro, aber es ist für einen guten Zweck. Ne? Wir geben ja auch was davon wieder ab in die Mafia-Nein-Danke-Aktion.